Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Buch des Propheten Micha im 6. Kapitel. Dort heißt es: Höret, ihr Berge, wie der Herr rechten will. Und merkt auf, ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk? Und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt Mose, Aaron und Miriam? Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Liebe Gemeinde, wieder liegt eine Woche hinter uns mit all den Anforderungen, denen wir ausgesetzt gewesen sind. Vielleicht schwierigen Gesprächen, dem Zeitdruck, den Abgabeterminen. Vielleicht haben wir die To-Do-Listen nicht geschafft. Oder wir sind den kleinen Kindern an unserer Seite, die ständig Aufmerksamkeit verlangen, nicht immer so großmütig entgegengekommen, wie wir es eigentlich wollten. Da gab es vielleicht den Partner oder die Partnerin, die Verständnis und Zuwendung erwartet hat, auch nach einem langen Arbeitstag. Aber es ging einfach nicht so, geduldig zuzuhören. Sicher sind wir bestimmt in dieser vergangenen Woche irgendwem irgendetwas schuldig geblieben, haben irgendwem auf die Füße getreten durch irgendeine Unachtsamkeit, haben bestimmten Standards nicht entsprochen, die jemand an uns anlegt. Sicherlich haben wir Erwartungen enttäuscht. Und bestimmt gibt es auch jemanden, der das bemerkt hat und es uns unter die Nase reibt. Mit viel Engagement haben wir vielleicht 95% unserer Pflichten erledigt, aber zur Sprache gebracht werden dann plötzlich nur die 5, für die es nicht mehr gereicht hat. Noch beschwerlicher wird es, wenn zudem sich auch noch höhere Ideale und Ideen gesellen, wenn wir sie uns zu eigen machen. Schließlich sollten wir doch bitte auch trotz all der Anforderungen, trotz des Alltagsstresses, die allgemeine Weltlage nicht vergessen, sollten uns bewusst bleiben, dass wir auf Kosten der Menschen in armen Ländern leben und sollten auch bitte ökologisch und sozial verträglich leben. Die Wochenzeitschrift Die Zeit hat vor kurzem in einem Artikel aufgewiesen, dass es auch in einer Gesellschaft, in der Religion und Glaube nur noch eine marginale Bedeutung hat, ein tief verankertes Schuldgefühl gibt. Ein Schuldgefühl dafür, dass wir auf Kosten anderer leben, auf Kosten des Klimas, auf Kosten der Schöpfung. Und dass aus diesem Gefühl der moralischen Verschuldung heraus jeder nach einer Entlastung sucht und sie dennoch nicht findet, weil es ja keinen Gott gibt, der vergeben könnte. Und so bleibt die einzige Möglichkeit, sich zu entlasten, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und zu sagen, du bist doch noch viel mehr schuld an der allgemeinen Lage wie ich. Das scheint zum öffentlichen Diskurs zu gehören. Dieser Mechanismus scheint immer zu funktionieren, so als stünden wir alle in einem großen Kreis und jeder zeigt mit ausgestrecktem Finger auf den anderen, du bist doch schuld. Wir sehen solche Schuldkreise im privaten und ebenso auch im politischen Bereich. Und je mehr wir die Finger gegenseitig auf uns richten, desto höher werden die Forderungen, die wir an den anderen stellen und die an uns gestellt werden. Und so entsteht eine Kultur der gegenseitigen Beschuldigungen und Überforderungen, einer Hypermoral, die am Ende dazu führt, dass wir nicht mehr weiter wissen, weil der Druck so groß ist. Im Gleichnis Jesu, das wir eben im Evangelium gehört haben, funktioniert es jedenfalls so. Der Druck, den einer erfahren hat, der führt dazu, dass er ihn weitergibt, egal ob er vorher Vergebung erlangte. Was übrig bleibt, ist der Druck, den er an seinen Nächsten gibt. Eine Kultur der Beschuldigung und der Überforderung. Sie herrschte auch zur Zeit des Propheten Micha vor gut 2700 Jahren in Israel. Es war eine Zeit der Umbrüche, der kriegerischen Bedrohungen, der sozialen Spannungen. Und man merkte, dass man es alles einfach nicht mehr so ohne weiteres in den Griff bekommt. Und die Menschen fühlten sich von all diesen Herausforderungen hoffnungslos überfordert. Und auch Gott schien nicht wirklich hilfreich zu sein. Ja, es gab die Stimme der Propheten, die das Recht und die Gerechtigkeit einforderten. Aber das wollte man nicht mehr hören. Man suchte nach Entlastung, wollte schöne Gottesdienste feiern und nicht auch noch die Mahnung der Propheten. Und vielen im Volk Israel ging es vielleicht so, wie es manchmal Kirchenbesuchern geht, in einen Gottesdienst kommen, um entlastet zu werden und dann plötzlich von der Kanzel eine Moralpredigt vernehmen müssen und dann frustriert nach Hause gehen. Gott, bloß eine weitere Stimme im Chor derjenigen, die einen Finger auf uns zeigen, und so bleiben wir als Überforderte zurück. Aber im Buch des Propheten Micha erhebt einer dieser Überforderten plötzlich die Stimme und sagt, womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Und man hört in diesen Worten den sarkastischen Unterton, wenn er fortsetzt und fragt, ob er Gott denn mit einem Brandopfer zufriedenstellen kann und wenn nicht damit, dann vielleicht sogar mit dem Opfer der eigenen Kinder. Und es ist gewissermaßen so, dass er ausruft, lieber Gott, was willst du denn noch von mir? Was soll ich denn jetzt noch alles tun? Ich brauche doch keinen Gott, der es mir noch schwer macht, wo ich es doch schon schwer habe. Und diese sarkastische Stimme, die vor über 2700 Jahren aufgeschrieben wurde, sie gibt ein inneres Streitgespräch wieder, gibt diesem Streitgespräch Ausdruck, einem Streitgespräch, das sich seit Menschengedenken immer wieder wiederholt im Herzen des Menschen, immer wieder sich abspielt, auch wenn die Zeiten und Umstände seitdem sich geändert haben. Auch obwohl das Bild von Gott sich seit dieser Zeit ganz sicher geändert hat. Heute dominiert in unseren Kirchen ganz sicher nicht mehr bloß das Bild eines Gottes, der es uns schwer macht, sondern das Bild eines liebenden Gottes. Und dennoch, wenn wir in wirklich ernste Situationen kommen, wenn wir vor harten Entscheidungen stehen, wenn uns etwas genommen wird, dann taucht von irgendwoher dennoch tief im Herzen ein Misstrauen in uns auf. Das Misstrauen, dass es vielleicht doch einen Gott gibt, der uns Dinge auferlegt, die wir nicht tragen möchten, der uns für eine Schuld bestraft, von der wir gar nicht wissen, der es uns schwer macht. Und dann hebt dieses innere Streitgespräch an und wir fragen uns, warum trifft es gerade mich? Warum muss mir das passieren? Was willst du von mir, Gott? Ich habe doch alles versucht. Welche Schuld habe ich denn auf mich geladen? Dann wird dieses Bild Gottes in unserem Herzen immer düsterer. Und wir können nichts anderes mehr hören als uns selbst und unsere eigene Stimme. Und manchmal passiert es dann, dass der Kontakt zu Gott erlischt. Im Buch des Propheten Jeremia aber hören wir von einem Gott, der dieses innere Streitgespräch durchbricht, der sich selbst zu Wort meldet, der unsere Gedankenkreisläufe durchbrechen will, seine Stimme erhebt, um sein Bild in unserem Herzen wieder zurechtzurücken. Der sagt, was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Und dann zählt dieser Gott auf, was er für das Volk getan hat. Und er beginnt dabei, dass er sie aus der Sklaverei geführt hat, aus der Knechtschaft in Ägypten, hinein in die Freiheit, dass er sie begleitet hat, dafür gesorgt hat, dass sie einen Ort zum Leben finden. Und das meint doch, dass Gott zu diesem Volk spricht, ich bin dir doch als jemand begegnet, nicht der es dir schwer macht, sondern als einer, der dich trotz des Schweren beschenkt hat, der euch durch das Schwere hindurchgeführt hat. Ich bin doch der Gott, der an deiner Seite gestanden hat, auch als du es gar nicht gemerkt hast. Was machst du dir, mein Bild, dunkel und düster? Schau doch auf das, was du bekommen hast. Kannst du das denn nicht mehr erkennen, was dir alles mit auf den Weg gegeben wurde? Schau doch darauf, dann wirst du auch verstehen, was ich von dir fordere. Liebe Gemeinde, der Oktober geht zu Ende und dieser Monat ist ja ein Monat des Dankes. Dieser Monat, er lenkt unseren Blick auf das Gute, das uns gegeben worden ist und immer wieder gegeben wird. Lenkt unseren Blick auf das, wovon wir leben können. Natürlich, jeder von uns hat es nicht leicht. Aber am Anfang von allen unseren Überlegungen und Gedanken sollte die Erinnerung stehen für das, was gut ist, womit wir beschenkt sind. Und alle Gedanken, alle Entscheidungen, ja auch Gefühle, sie schießen in eine falsche Richtung, wenn wir dieses Bewusstsein, Beschenkte zu sein, nicht zu dem Boden machen, auf dem wir stehen. Wir dürfen dankbar annehmen, dass Gott an den Anfang seiner Beziehung zu uns keine Schuld und keine Forderung setzt, sondern ein bedingungsloses Ja, ein geschenktes Ja. Du darfst sein. Ich habe dich ans Licht gebracht. Ich habe dich bis zu diesem Augenblick deines Lebens geführt. Du würdest keinen Atemzug tun, wenn ich nicht da wäre. Das ist die Lektion. Lerne sie. Ein Bewusstsein bekommen dafür, dass wir Beschenkte sind. Und erst dann kommt die zweite Lektion, die der Prophet Micha dann auch benennt. Denn der Gott, der uns beschenkt mit unserem Dasein, er ist uns nichts Äußerliches, sondern er darf einen Anspruch an uns richten. Aber sein Anspruch ist kein fremdes, aufgestülptes Gebot, das uns zwingt in eine Richtung, in die wir nicht wollen. Nein, sein Anspruch folgt direkt aus dem, was uns geschenkt wurde. Das Anschauen und das Empfangen des Guten in unserem Leben entfaltet aus sich heraus eine Herausforderung, eine Notwendigkeit, die gewissermaßen die andere Seite des Guten ist, das wir empfangen haben. Eine Forderung, die es uns nicht schwer machen will, sondern im Gegenteil, die es allen, die in dem großen Kreis des Lebens stehen, leichter machen will. Wir haben eben das Gleichnis vom Knecht gehört, der seinen Schuldenerlass nicht weitergibt. Und dieses Gleichnis, Jesu sagt, du stehst bei so vielen Menschen in der Schuld als Ehemann, als Sohn, als Tochter, als Mutter oder Vater, als Freundin, als Schüler oder Lehrer, als was auch immer. Du kannst nie allem gerecht werden. Bedenke das, wenn du mit denen umgehst, die nun dir etwas schuldig geblieben sind. Du lebst von dem Wohlwollen derer, die dir dein Versagen nicht vorrechnen. Also rechne es ihnen auch nicht vor. Und in diesem Gleichnis beschreibt Jesu diesen inneren Zusammenhang, aus dem heraus wir handeln sollen, insgesamt handeln sollen. Es ist einfach ein Weiterreichen, eine Weitergabe dessen, was wir selbst erfahren haben. Das ist das ganze Gebot. Das Gute nehmen und weitergeben. Nehmen und weitergeben. Was folgt denn aus der Tatsache, dass wir in unserem Land so reich mit Wohlstand beschenkt sind? Was folgt daraus, dass wir eine Heimat haben und dass sehr viele gut leben können? Was folgt daraus, dass wir eine Kirche, eine Gemeinde haben, einen Ort, an dem wir zur Besinnung kommen und in Kontakt mit Gott? Was folgt daraus, dass wir so viel Gutes erfahren durften? Es geht darum, ob wir an der Stelle, an der wir in unserem Leben stehen, unsere Schleuse geschlossen halten und zur Sperrmauer werden und so das Gute nicht weiterfließen kann zu unserem Nächsten, oder ob wir ein Durchgang werden für die Menschen an unserer Seite. Es geht darum, ob das, was wir vom Himmel geschenkt bekommen haben, zur Erde weiterfließen kann durch uns. Im Buch des Propheten Micha wird diese Schleuse, diese Tür, dieser Durchgang so beschrieben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So schön die Luther-Übersetzung sonst ist, hier an dieser Stelle verdunkelt sie etwas den Sinn. Wenn man die hebräische Bibel heranzieht, dann heißt es eigentlich, Gott hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts anderes als Recht tun und Güte lieben und besonnen und achtsam mitgehen mit deinem Gott. In einer Welt, in der wir so vielen Forderungskatalogen ausgeliefert sind, die sich meist auch noch widersprechen, ist diese Forderung Gottes befreiend klar und realistisch und human. Unser Gott fordert nicht das Unmögliche, sondern etwas sehr Begrenztes und Überschaubares, etwas Machbares. Keine christliche Sonder- und Hypermoral, keine ethisch-moralischen Höchstleistungen. Es geht nicht darum, die Welt zu retten oder das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Nein, es ist etwas, womit du gleich beginnen kannst. Etwas, was du tun kannst. Und weil du es tun kannst, sollst du es auch tun. Nichts anderes als Recht tun und Güte lieben. Natürlich sind mit dieser Forderung nicht alle gesellschaftlich relevanten Probleme gelöst, aber eines ist uns gesagt. Mit dem Verweis auf die Schwierigkeit der Probleme kannst du den Anspruch, recht und gütig zu handeln, nicht abwehren. Denn Recht, im Hebräischen Mishpat, hat das Bild des Kreises vor Augen. Nicht des Kreises, mit dem wir gegenseitig uns beschuldigen, mit dem Finger zeigen, sondern das Bild eines Kreises auf einem Marktplatz, wo das Volk zusammensteht und wo man füreinander verantwortlich war, für alle, die in diesem Kreis stehen und für alle, die außerhalb dieses Kreises stehen, dass sie einen Platz in dem Kreis finden und eine Stimme haben. Und auch die Güte und die Freundlichkeit ist die persönliche Möglichkeit, jemanden in diesem Kreis der Gemeinschaft zu halten, im Kreis derer, die es alle miteinander an ihrer Stelle auch immer wieder schwer haben. Güte und Recht, das ist für das Denken der Bibel niemals ein Gegensatz. Und zum Schluss heißt es dann, und besonnen und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Also kein Gott, der mit strafendem Blick das Gesetz fordert. Nein, ich kann mich von ihm mitnehmen lassen auf einen neuen Weg. Ich hake mich bei ihm ein. Ich folge aufmerksam seinem Blick und lasse mir zeigen, was ihm wichtig ist. Ich entdecke viel Neues. Ich sehe Menschen, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich darf ihm auch sagen, wie es mir dabei geht. Ich darf zaghaft und dann immer klarer wissen, dass dieser Gott es gut mit mir meint und darf es mir von ihm immer wieder sagen lassen. Das klingt vielleicht in diesem Zusammenhang recht innerlich, aber jedes Außen braucht ein Innen. Und auch unsere Gesellschaft und auch die Politik braucht solche Menschen. Menschen, die stellvertretend die Quelle offen halten, von denen jede Gemeinschaft lebt. Menschen, die nicht starr Gottes Gebote exekutieren, sondern die wissen, dass sie von dem Gott leben, der sie reich beschenkt hat und die so berührbar, wachsam das Gute weiterzugeben, aufmerksam dafür, wie die heilsame Gerechtigkeit und die gütige Liebe Gottes sie hinführen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.